Wir beschließen heute die Serie Das Herrenmahl mit den letzten Versen aus 1. Korinther 11. Wenn ihr euch erinnert, dieser Abschnitt diente uns dazu, viele verschiedene Aspekte und Probleme und Missverständnisse in Bezug auf das Abendmahl zu behandeln. Ein Thema, das auch durch die Kirchengeschichte durchaus immer wieder auch umkämpft und angefochten war, wo mit lauter Missverständnissen, mit lauter unterschiedlichen Meinungen und nicht nur in der Kirchengeschichte der letzten Jahrhunderte, sondern eben auch schon direkt zur apostolischen Zeit in der Gemeinde in Korinth, wo es so viele Missstände gab, dass Paulus, der Apostel, sich gedrängt fühlte, hier muss etwas genannt werden, hier muss ich etwas zu sagen. Und der Anlass für diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema war ja eben dieser traurige. Die Korinther haben auf unterschiedlichen Ebenen das Abendmahl verunstaltet, haben diese heilige Einrichtung doch so pervertiert, so verkehrt, dass Paulus sagen kann, also eigentlich, wenn ihr zusammenkommt, ist das gar kein Abendmahl mehr, was ihr feiert. Und das, was als besonderer Segen geschenkt worden ist von Gott, das kann durch einen falschen Gebrauch, durch einen Missbrauch, sich sogar zu einem Fluch erweisen, zu einem Gericht, zu einer Strafe, nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren. Die Ordnung des Abendmahls ist zu unserer geistlichen Hilfe und Freude bestimmt, aber Paulus beginnt diesen Abschnitt und sagt, also ich habe Sorge darum, dass ihr nicht zum Besseren zusammenkommt, sondern zum Schlechteren. Und heute wollen wir die letzten zwei Verse beachten, in 1. Korinther 11, die Verse 33 und 34. 1. Korinther 11, ab Vers 33. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Ich habe es genannt, daher meine Brüder. Daher meine Brüder. Er schließt diese letzten beiden Verse, ist wie so nochmal eine Art Zusammenfassung. Das, was ich euch jetzt alles berichtet habe, mit all den verschiedenen Aspekten, mit den verschiedenen auch Aufforderungen, die Paulus gegeben hat und Begründungen, so fasst er das nochmal jetzt in den letzten beiden Versen zusammen und nach all dem, was ich gesagt habe, daher meine Brüder. Den Christen, den in Korinth, dieser Gemeinde, sagt er nun, Ich erinnere euch nochmal an diese wesentlichen Bestandteile. Und deswegen wollen wir auch jetzt am Ende dieser Serie, wo wir einzelne Verse so Stück für Stück, Detail für Detail angeschaut haben, einmal zusammenfassen. Und das Erste ist, wir feiern das Abendmahl in liebevoller Gemeinschaft. Wir feiern das Abendmahl in liebevoller Gemeinschaft. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Abendmahl wurde in Korinth im Anschluss an das Liebesmahl oder Agapemahl gefeiert. Also zu diesem Festmahl brachte jeder so etwas mit an Essen und die Reichen mehr, um den Mangel der Armen zu decken für gewöhnlich. Und von diesem Vorrat, von diesem Essen wurde dann auch Brot und Wein für das Abendmahl bereitet oder genommen. Und diese Feste, dieses Essen waren die Anlässe, bei denen diese Missstände auftraten. Denn die Armen wurden verachtet und vernachlässigt. Die Gemeinde war in solchen Gruppierungen, in Parteiungen gespalten. Und wenn Paulus hier sagt, daher meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, wartet aufeinander, dann bedeutet das in dem Zusammenhang, achtet aufeinander, schätzt einander, denkt an die Geschwister. Ja, wir haben gesehen, die haben dort gegessen und dann kamen vielleicht einige, die noch länger arbeiten mussten, kamen am Ende noch hin und die Tische waren schon leer. Keiner hat an sie gedacht. Man achtete nicht aufeinander. Man war so in Selbstsucht, so auf das eigene gerichtet. Und deswegen sagt Paulus, nein, feiert das Abendmahl in einer bewussten Gemeinschaft. Wartet aufeinander. Es ist wichtig, dass wir das Abendmahl in Gemeinschaft feiern. Denn diese Anordnung, sie dient auch dazu, dass wir uns demütig als Teil der Gemeinschaft betrachten, die der Herr erlöst hat. Und nicht stolz meinen, wir wären besser als die anderen. Arroganz und Eitelkeit sind immer fehl am Platz, aber und schwer zu ertragen, aber sie sind dort am auffälligsten, wo eigentlich alle demütig zusammenkommen sollen und sogar daran erinnert werden sollen, wir empfangen all diese Gaben, all diese Segnungen allein aus Gnade, nicht weil wir irgendetwas geleistet haben. Wir sollen dort nicht denken, wie ausgezeichnet wir sind, sondern wie erstaunlich die Gnade ist und uns daran freuen, dass der Herr uns von der Herrschaft der Sünde befreit hat, uns vergeben hat durch sein Opfer am Kreuz. Das Abendmahl soll die Liebe fördern. Es ist nicht der Ort für Selbstsucht. Wie kann der Selbstsüchtige Gemeinschaft mit dem unendlich Selbstlosen haben? Wenn wir einen selbstsüchtigen, habgierigen Geist haben, welchen Anteil können wir dann an dem haben, der sich selbst für uns dahingegeben hat? Wie fremd ist der Geist Christi dem Geist der Selbstsucht? Das gemeinsame Mahl, es stärkt die Einheit der Gemeinde. Und Paulus, er beschreibt in diesem Kapitel mit unterschiedlichen Beispielen, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, das ist ein Mahl, was wir als Gemeinschaft in Liebe, in gegenseitiger Wertschätzung, in Achtung und in Demut feiern sollen. Wir, die wir mit Christus, unserem Haupt, verbunden sind, wir sind untereinander Glieder. Ein Leib des Herrn, so wie alle von einem Leib Brot essen und von einem Kelch trinken, so erinnert uns das Abendmahl, dieses Mahl, es ist für uns in Gemeinschaft, weil wir Teil sind der Gemeinschaft der Erlösten. Es ist ganz widersprüchlich bei dem Fest, dass unsere Einheit mit Christus und auch unsere Einheit und Verbundenheit untereinander besonders hervorheben soll, dann diese Uneinigkeit und diese Parteiungen und diese Missachtung voneinander, dass das so deutlich wird. Darum, wir wollen das Abendmahl feiern in liebevoller Gemeinschaft. Und zweitens, wir feiern das Abendmahl in geistlicher Aufnahme. Paulus schreibt, wenn jemand hungert, der esse daheim. Nun, dieses Liebesmahl, wozu sie zusammengekommen sind, es war ein Essen zur Sättigung. Ja, also so, dass man wirklich essen konnte zum Mittag oder zum Abend und man konnte satt werden. Ursprünglich sollte es vor allem dazu dienen, für die ärmeren Christen eine Hilfe zu sein. Man trug etwas zusammen, sodass alle genug hatten und niemand irgendwie völlig ohne eine Speise sein musste und hungern musste. Die Korinther haben dieses Liebesmahl mit ihrem Verhalten völlig umgekehrt. Im Grunde haben sie aus diesem Liebesmahl ein Mahl der Verachtung gemacht. Und nicht nur im Fehler in Bezug auf die Gemeinschaft muss der Apostel kritisieren, auch die Weise, wie sie das Abendmahl mit diesem Liebesmahl verbunden haben. Denn sie machten überhaupt keinen Unterschied zwischen diesem das Essen zur Sättigung und dem Abendmahl, dieses gesegneten Anordnung Christi. Sie aßen vom Abendmahlsbrot und tranken den Abendmahlswein, weil sie hungrig und durstig waren. Und darum meinten sie, konnten sie nicht auf die anderen Geschwister warten, die noch ein bisschen länger brauchten, die vielleicht noch irgendwelche Verpflichtungen hatten. Und wenn sie kamen, oh ja, der Teller mit dem Brot ist leer, der Kelch mit dem Wein ist ausgetrunken. Ja, wir hatten Hunger, wir hatten Durst. Es war wie so ein Nachtisch von dem Liebesmahl. Doch beim Abendmahl geht es nicht darum, den Bauch vollzuschlagen, sondern mit Hilfe von dem Brot und dem Wein uns zu erinnern, dass wir geistlich essen sollen. Das heißt, im Glauben den Leib Christi und das Blut Christi von Neuem aufnehmen, uns vergegenwärtigen, dass Christi Leib Teil ist von unserem Leben. Weil er gestorben ist, dürfen wir leben. Sein Blut bedeckt unsere Schuld. Und so wie wir das Brot essen und den Wein trinken, so wird das, was Christus getan hat und wer er ist, wirklich Teil unseres Lebens und soll uns im Glauben stärken. Und wir dürfen die Gnade und die Segnungen seines Werkes so real aufnehmen, wie wir das Brot essen und den Wein trinken. Aber nochmal, es geht um ein geistliches Essen, ein geistliches Trinken, das durch das natürliche Brot und den natürlichen Wein, der sich nicht verändert, der sich nicht umkehrt, wo keine Magie stattfindet, aber es soll uns dadurch erleichtert werden, dadurch geholfen werden, dass wir mit unseren natürlichen Sinnen angeregt werden, auch geistlich aufzunehmen, geistlich zu empfangen. Doch viele Korinther hatten nur einen natürlichen Hunger, doch keinen geistlichen. So wurde das Abendmahl zu einem Anlass der Völlerei und der Trunkenheit. Doch wir wollen das Abendmahl feiern in geistlicher Aufnahme von Christus und all seinen Gaben. Und drittens, wir feiern das Abendmahl in ehrfürchtiger Erkenntnis. Paulus schreibt, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Diese mangelnde Unterscheidung führte insgesamt zu einer Verachtung der Gemeinde und des Sakramentes selbst. Also sie warteten nicht auf die anderen Geschwister in der Gemeinde und sie behandelten das Abendmahl, als wäre es nur so ein Nachtisch von dem Liebesmahl. Es ging es auch nur darum, den Bauch voll zu kriegen. Es wurde weder die Glaubensbeziehung zum Herrn noch die Teilhabe an der Gemeinde bedacht, als sie hier zusammenkamen. Und diese mangelnde Ehrfurcht und diese Gedankenlosigkeit beim Abendmahl, die nimmt der Herr sehr ernst. Paulus weiß, dass Gott sogar mit Krankheit und Tod unter den Korinthern strafte, weil sie mit ihrer Selbstsucht die Gemeinde verachteten und das Abendmahl verunstalteten, so dass es eigentlich schon gar kein Abendmahl mehr war. Wir sollen uns geistig prüfen, wir sollen geistig beurteilen. Das bedeutet nicht eine stolze, selbstgerechte Behauptung, oh ja, wir haben keine großen Sünden getan, also wir sind auf jeden Fall würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Wenn jemand zum Abendmahl kommen darf, dann ja wohl ich. Nun, für solche ist es nicht gemeint. Es bedeutet aber auch nicht, das Gegenteil, so eine innere Sündenschau, sodass wir uns auch ganz besonders elend und ganz besonders miserabel fühlen wegen all unserer Schuld und nur wenn wir so besonders zerknirscht sind und besonders trübsinnig, dass das unsere Würdigkeit macht, am Abendmahl teilzunehmen. Nein, die geistliche Beurteilung bedeutet, ich mache mir bewusst, dass ich im Glauben mit dem Herrn Jesus verbunden bin. Dass er der Grund ist, der mich würdig macht, um zu Christus am Abendmahl teilzunehmen. Die würdige Teilnahme, es geht darum, ich mache mir bewusst, dieses Abendmahl erinnert mich an meine Beziehung zum Herrn. Ich bin im Glauben mit Christus verbunden. Und in diesem Bewusstsein, in diesem Verständnis, in dieser Erkenntnis soll ich essen. Und das ist ein würdiges Essen und ein würdiges Trinken. Aber eben auch, in dieser Erkenntnis, ich gehöre zu dem Leib Christi, zu der Gemeinde, für die er sich selbst hingegeben hat. Ich bin verbunden mit Geschwistern, die wie ich aus Gnade Anteil haben an den Segnungen des Herrn. Und in dieser ehrfürchtigen, in dieser würdigen Weise am Abendmahl teilzunehmen, ist nicht dieses Gedankenlose, ach ja, da ist Brot, ich beiß mal rein, da ist Wein, hab gerade Durst, sondern, oh, ich bin mit dem Herrn verbunden im Glauben Das Abendmahl erinnert mich daran, was er getan hat. Und ich nehme es mit meinen Brüdern und meinen Schwestern. Ich bin verbunden mit denen, die Christus erlöst hat. In dieser Haltung, in dieser Erkenntnis, in dieser ehrfürchtigen Freude dürfen wir das Abendmahl nehmen. In dem Bewusstsein, in dieser geistlichen Haltung, in der ehrwürdigen Erkenntnis wollen wir würdig essen und trinken. Und zuletzt, viertens, wir feiern das Abendmahl im praktischen Bewusstsein. Paulus endet dieses Kapitel, indem er sagt, das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Ich hab oft erwähnt, dass dieser Abschnitt aus 1. Korinther 11 die ausführlichste Behandlung des Abendmahls in der Bibel ist. Wir lernen viele wichtige Aspekte eben durch das so ernsthafte Fehlverhalten der Korinther, das der Apostel hier so eingehend korrigieren muss. Und dennoch schreibt er am Ende, alles Weitere, das Übrige, wird er dann persönlich klären. Nämlich, wenn er selbst die Gemeinde in Korinth besucht. Ja, beim Thema Abendmahl bleiben immer noch ein paar Fragen offen. Es werden immer noch Dinge sein, die man sagt, oh ja, und wie gehen wir jetzt damit um? Wie sollen wir das handhaben? Und manchmal sind es besondere Umstände, die zu klären sind innerhalb einer Ortsgemeinde. Wir hatten über die Häufigkeit gesprochen. Wie oft sollte man das Abendmahl feiern? Jede Woche oder einmal im Monat oder nur jedes halbe Jahr? Oder es können Fragen aufkommen, wie denn vorzugehen ist mit solchen, die keinen Alkohol trinken. Es gibt Fragen, die lassen sich durch eine klare biblische Anordnung und Lehre beantworten. Aber auch solche, wo man eher nach praktischem und vielleicht auch seelsorgerlichem Bewusstsein die Situation prüfen muss in der Ortsgemeinde. Was man nicht einfach so ein für alle Mal klären kann, wie jetzt hier in so einem Brief, sondern wie Paulus sagt, das Übrige, das werde ich anordnen, wenn ich komme. Wenn ich die Situation übersehe. Wenn ich schauen kann, worum geht es bei euch. Als Älteste haben wir Verantwortung, das Abendmahl in würdiger und biblischer Weise zu bewahren, aber auch in den Fragen, wo wir Freiheit haben, wo die Bibel uns keine direkte Vorgabe gibt, es angemessen zu ordnen oder so anzupassen, wie es segensreich ist, wie es gut ist für die Gemeinde und wie es zur Ehre dient für den Herrn. Der Herr hat uns ein Mahl gegeben, das zum Besseren, ja zum Segen, zur Stärkung dienen soll. Und darum wollen wir es feiern in Liebe, als Gemeinschaft untereinander und in geistlicher Annahme und ehrfürchtigem Bewusstsein, wie wertvoll diese Anordnung für unseren Glauben und für uns als Gemeinde ist. Und gleichzeitig wollen wir die Verantwortung da weise auf uns nehmen, wo Gott uns Freiheit gegeben hat, es zu verwalten, sodass der Herr geehrt wird und die Gemeinde zum gesegneten Nutzen ist. Möge der Herr uns dazu helfen und dieses Abendmahl segnen. Amen.